Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Die Zahl der jobsuchenden oder sich in Schulung befindenden Menschen mit Behinderung ist im Jahresvergleich entgegen dem sonst sehr positiven Trend stagniert. Also es sind immer noch im Vergleich des Jänner des Vorjahres etwas mehr als 15.000 Menschen mit Behinderung ohne Job oder in Schulung. Über die Frage, warum das so ist und was getan werden muss, eben um Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt integrieren zu können, diskutieren wir heute mit folgenden Gästen. Da wäre zum ersten Mal Markus Neuherz, er ist Geschäftsführer von Dabei Austria, dem Dachverband für berufliche Integration in Österreich. Dankeschön fürs Kommen, Herr Neuherz.
Hallo, danke für die Einladung.
Daniel Schörkhofer ist bei MyAbility der Koordinator des Disability Talent Programmes. Danke fürs Kommen. Ja.
Danke für die Einladung.
Und mit ihm gekommen ist Ariana Urbina. Sie war Teilnehmerin des Programms und wird uns dann von ihren Erfahrungen berichten. Danke fürs Kommen, Frau Urbina auch. Herr Neuherz, was genau ist denn das Aufgabengebiet von Dabei Austria?
Dabei Austria, der Name Dabei steht für Dachverband Berufliche Integration Austria. Wir vertreten ca. 180 Projekte bundesweit, die im Auftrag des Sozialministeriums Service, das ist eine nachgelagerte Behörde nach dem Sozialministerium, berufliche Integrations- und Qualifizierungsprojekte für Menschen mit Behinderung und für ausgrenzungsgefährdete Jugendliche anbieten. Was wir machen als Dabei Austria ist, wir setzen uns dafür ein, dass die Rahmenbedingungen zur Umsetzung dieser Integrationsprojekte gut sind und besser werden.
Okay, welche Projekte vertreten Sie da konkret?
Die bekanntesten Projekte, die eben auch vom Sozialministerium Service gefördert werden, fallen unter die Dachmarke NEBA. NEBA steht für Netzwerk berufliche Assistenz. Und da gibt es konkret 5 Projekte. Zum einen das Jugendcoaching, zum anderen Berufsausbildungsassistenz, dann Arbeitsassistenz und da gibt es einen Teilbereich Jugendarbeitsassistenz, Jobcoaching und Produktionsschulen.
Okay, und was genau wird da beim Jobcoaching zum Beispiel gemacht?
Jobcoaching setzt dabei an, wenn Menschen mit Behinderung einen Job finden in einem Unternehmen oder einen Praktikumsplatz bekommen und sie mehr Einschulungsbedarf haben als durchschnittlicher Neueinsteiger oder durchschnittliche Neueinsteigerin, dann übernimmt Jobcoaching diesen Mehraufwand in der Einschulung beziehungsweise im Training oder wenn es zu Umstrukturierungen kommt. Also da geht es dann darum, wenn ein Job schon vorhanden ist und die Firma strukturiert um, eine Person mit einer Behinderung kommt in eine neue Abteilung und braucht wieder Einschulung und wenn das aufwendiger ist als für die Durchschnittsbelegschaft, dann setzt Jobcoaching an und geht mit in den Betrieb und unterstützt diese Neueinschulung und Umschulung.
Mit welchen Fragen kommen denn da zum Beispiel die Betriebe dann zu Ihnen?
Das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Zum einen sind es Fragen eben, wie können wir die Person mit Behinderung gut begleiten, wenn es um eine neue Strukturierung geht. Sehr oft geht es letztlich um Kommunikationsfragen. Darum, wie kommuniziere ich die Behinderung gegenüber der restlichen Belegschaft? Welche Anforderungen kann ich setzen? Wie gehe ich mit Kritik um? Darf ich kritisieren? Wie kritisiere ich? Worauf muss ich Rücksicht nehmen?
Und was genau ist diese Jugendarbeitsassistenz, die Sie vorhin angesprochen haben? Ja. Was genau wird da gemacht?
Ja. Jugendarbeitsassistenz fällt unter dem Gesamtbegriff Arbeitsassistenz. Die Arbeitsassistenz allgemein hat im Wesentlichen 3 Kernaufträge. Der eine ist, Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, Arbeitsplätze zu erlangen. Der zweite Kernauftrag ist die Arbeitsplatzsicherung, das heißt, gefährdete Arbeitsplätze zu sichern. Das kann so geschehen, dass eine beschäftigte Person mit einer Behinderung den Grund zur Annahme hat, dass Kündigung bevorstehen könnte. Dann kann die Arbeitsassistenz kontaktiert werden und sie kann dann im Betrieb intervenieren. Gleichzeitig kann aber auch der Betrieb Kontakt aufnehmen mit der Arbeitsassistenz und sagen, wir haben da Person mit Behinderung beschäftigt, wir überlegen uns, die Person zu kündigen oder es klappt einfach nicht mehr gut, unterstützen Sie uns dabei. Und der dritte ist, die Arbeitsassistenz ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten rund um den Job, also einerseits für Arbeitssuchende natürlich, für Betriebe, aber auch für sonstige Personen, die in irgendeiner Weise in Verbindung stehen können.
Ich habe mir im Zuge der Vorbereitung auf das heutige Treffen auch die Sendung vom letzten Mal angehört, waren Sie auch schon unser Gast. Da haben Sie gesagt, nämlich es ist wichtig, eben die Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren und nicht in geschützte Werkstätten. Warum ist das wichtig?
Da gibt es vielfältige Zugänge. Der klarste Grund ist, dass wir eine Rechtsgrundlage haben dafür. Und zwar, das ist die UN-Konvention für das Recht von Menschen mit Behinderungen. Da gibt es den Artikel 27, der das Recht festlegt, am allgemeinen Arbeitsmarkt teilzunehmen. Dort, wo die breite Bevölkerung auch arbeitet. Das heißt, das wäre der rechtliche Zugang. Der andere Zugang ist der, das hat schlichtweg mit der Struktur unserer Persönlichkeiten zu tun und mit unserer Kultur. Wenn wir Gespräche beginnen, starten wir oft damit oder kommen recht rasch zu dem Punkt, zur Frage, ja, was machst du denn oder was machen Sie denn? Und üblicherweise antworten wir dann eher berufsbezogen oder ausbildungsbezogen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, um sich zu definieren. Und es fällt eben viel leichter, wenn man klassisch in einem Unternehmen, in einer Organisation arbeitet, sich auch darüber zu definieren. Also das hat sehr viel einfach mit persönlicher Erfüllung zu tun. Und letztlich dann auch ist es die Einkommensfrage. In Österreich eine Arbeitsstelle zu haben, ist damit verbunden, dass man rechtlich garantiert ein Gehalt hat, über Kollektivverträge geregelt, üblicherweise eine Sozialversicherung, sodass man krankenversichert ist, pensionsversichert, arbeitslosenversichert. Das sind Aspekte, die einfach sehr, sehr wichtig sind für die soziale Absicherung. Für die gesamte Gesellschaft macht es ja auch Sinn, wenn jemand arbeitet, trägt dabei zum System, zahlt Sozialversicherung, zahlt Steuern und ist nicht mehr abhängig von einem Wohlfahrtssystem.
Also es geht hier schon auch sehr stark darum, eben zum Beispiel die Altersarmut auch zu verhindern, dann, weil man so natürlich dann auch mehr Pension kriegt als bei der Bezahlung in einer Werkstätte zum Beispiel.
Ja genau, im Moment ist es ja so, es gibt keine Klarheit, vor allem nicht bundesweit einheitlich Klarheit, was passiert im Alter, wenn ich in einer sogenannten Behindertenwerkstätte war. Gibt es unterschiedliche Absicherungsarten. In den meisten Fällen läuft es auf die Mindestsicherung oder möglicherweise zukünftig Sozialhilfe raus. Es ist völlig unklar im Moment noch, in welche Richtung sich das entwickelt. Und Menschen, die arbeiten, haben relativ gesehen mehr Klarheit. Da gibt es ein Pensionssystem und ich weiß, wenn ich ins Alter komme, in dem ich nicht mehr Erwerbsarbeit nachgehen kann, kann ich Pension in Anspruch nehmen im besten Fall.
Herr Schörkhofer, warum haben es den Menschen mit Behinderung generell schwer, einen Job zu finden?
Ich glaube, das ist ein Thema der Sicherheit, der Selbstsicherheit. Viele Menschen sind sich auch am Anfang noch eher unsicher, wo finde ich denn geeignete Jobs, die mir sozusagen zustehen und bei denen ich mich bewerben könnte. Und da gibt es dann aber mittlerweile schon Plattformen, zum Beispiel MyAbility Jobs, eine inklusive Karriereplattform, wo wirklich Unternehmen ihre Stellenangebote reinschreiben, die auch aktiv auf der Suche sind nach Menschen mit Behinderung. Und dies sehr stark kommunizieren dahingehend. Mhm. Des Weiteren ist es, glaube ich, auch, dass viele Menschen ein bisschen unsicher sind und aber auch damit Unterstützung sozusagen gefördert werden können, dahingehend, dass sie ihnen Mut gemacht wird, dass sie am richtigen Weg sind, dass die Einstellung stimmt für das Unternehmen zum Beispiel und auch, dass sie sich da bewerben sollen. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, okay, wie kommuniziere ich denn meine Behinderung? Möchte ich überhaupt meine Behinderung kommunizieren? Welche Wege gibt es dazu? Und auch hier gibt es wieder unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das sozusagen angeht.
Welche zum Beispiel?
Also ganz klar, man könnte das zum Beispiel im Anschreiben formulieren. Ich habe Ihre Stellenanzeige auf dieser und jener Plattform gesehen. Viele Unternehmen wissen ja natürlich dann auch, was diese Stellenausschreibung oder diese Stellenplattform besonders macht. Man kann es aber auch dann sozusagen im Bewerbungsgespräch formulieren oder, wenn man das nicht möchte, äußern, dass man einfach, welche Bedürfnisse man hat, zum Beispiel im Arbeitsalltag, um einen erfolgreichen Arbeitsalltag zu absolvieren.
Wie könnte man denn da diese Bedürfnisse denn am besten vorab schon kommunizieren, damit auch das Unternehmen weiß, worauf sie sich vielleicht einstellen müssen?
Mhm. Genau, es ist immer so, dass Bedürfnisse vorab kommuniziert werden sollten. Das heißt, man könnte das auch zum Beispiel eben ins Motivationsschreiben reinschreiben, wenn man das möchte, mit zum Beispiel bei blinden Menschen, dass sie sozusagen aber auch einen Lösungsweg anbieten. Das heißt, sie arbeiten dann mit einem Screenreader zum Beispiel und können das sozusagen da ihre Computertätigkeiten auch darüber absolvieren.
Was Sie gerade gesagt haben, ins Motivationsschreiben reinschreiben, haben da nicht manche Menschen vielleicht Angst, dass sie dann schon vorher aussortiert werden, dann mit irgendeiner Floskel die Bewerbung dann abgelehnt wird und sie so dann gar nicht erst dazu kommen, sich vorzustellen?
Das kann natürlich auch sein. Von dem her wäre es natürlich auch immer ratsam, man könnte das über das Bewerbungsgespräch formulieren, das heißt ein normales Bewerbungsgespräch absolvieren und dann am Gegenende formulieren, wie man am besten seinen Arbeitsalltag gestaltet, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Sie sind ja der Koordinator des Disability Talent Programms bei MyAbility. Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, damit man da ins Programm aufgenommen wird?
Also für das Disability-Talent-Programm ist es wichtig, dass man sozusagen ein Akademiker, eine Akademikerin ist oder gerade wird. Das heißt, das ist eine Karriereplattform für Studenten, für Studierende und aber auch frische Akademiker mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Und wir wünschen uns demnach, dass viele Menschen sich gerade so gegen Ende des Bachelorstudiums oder gegen Ende des Masterstudiums bei uns bewerben, weil da eben schon der Weg geebnet wird für eine Karriere, für eine Bewerbung bei unterschiedlichen Firmen. Und da können wir mit dem Talentprogramm sehr gut unterstützen und die Leute auch dahingehend motivieren.
Was genau wird dann beim Talentprogramm gemacht im Einzelnen?
Beim Talentprogramm haben wir mehrere Stationen. Wir beginnen mit den ausgewählten Teilnehmerinnen. Ab dem Zeitpunkt nennen wir sie Talents. Beginnen wir mit einem Coaching. Das heißt, wir haben da eine lange Coaching-Phase mit einem Einzelcoaching beginnend, wo wir uns gemeinsam Lebenslauf und Motivationsschreiben anschauen, eventuell Verbesserungen dahingehend machen, aber auch gemeinsam besprechen, wie so der Karriereweg ausschauen soll, was sie sich wünschen. Und dann ist natürlich das große Thema, okay, wann spreche ich meine Behinderung an und wie vor allem spreche ich sie an? Im Gruppencoaching zum Beispiel, da haben wir uns einen externen Trainer dazu geholt, der sehr stark auf die Körpersprache eingeht, wie Bewerbungsgespräche ablaufen, ein bisschen Stimmtraining auch macht und so auch die Menschen sozusagen motiviert, mit ihrem Körper zu arbeiten und zu zeigen, ich bin jetzt da, ich bin jetzt anwesend, ich mache ein tolles Bewerbungsgespräch, weil ich das auch hier geübt habe. Und der große Tag schlechthin ist dann der Matching Day, wo die Teilnehmerinnen auf die Führungspersönlichkeiten der jeweiligen Unternehmen treffen, dort Mini-Bewerbungsgespräche haben, aber auch schon feststellen, okay, es ist nicht nur ich derjenige, der mich verkaufen muss für dieses Bewerbungsgespräch, sondern es ist auch das Unternehmen, was sich verkaufen muss. Das ist ein Bewerbungsgespräch ist quasi nur ein Abgleichen von Bedürfnissen. Kann das Unternehmen das Bedürfnis befriedigen und kann ich als Arbeitgeber auch das Bedürfnis befriedigen.
Welche Unternehmen sind denn da bei diesen Matching Days dabei?
Für Wien haben wir zum Beispiel Premica Med, PwC, die Österreichische Nationalbank, die österreichischen Lotterien haben wir dabei und einige andere, unter anderem auch die Raiffeisen Bank International, bei der ja Ariana jetzt mittlerweile arbeitet. Und das ist äußerst interessant, wie auch die Unternehmen da auf uns zugehen und sagen, okay, wir sind interessiert an Menschen mit Behinderung, wir wollen bei dem Talentprogramm mitmachen und haben jetzt sozusagen auch gesteigerte Teilnehmerzahl an Unternehmen, haben 2016 mit 5 Unternehmen begonnen und mittlerweile sind es 10 Unternehmen, die für dieses Jahr bereitstehen.
Wie viele Teilnehmer gibt es denn da pro Programm?
Also wir wollen die Gruppe sehr divers halten, das heißt wir legen auch keinen Wert auf welche Studienrichtungen gemacht wurden. Auch die sozusagen Arten der Behinderung sind uns egal, weil wir eben eine diverse Gruppe zusammenstellen wollen. Und es sind meistens an die 20 Teilnehmerinnen, die da bei dem Talentprogramm mitmachen.
Mhm. Welche Frage kommen denn da so von Arbeitgeberseite?
Von Arbeitgeberseite ist es ganz klar die Frage, ich interessiere mich für den Menschen, wie kann ich dem seine Bedürfnisse abholen? Welche Formulierungen gibt es da? Und da stellen wir immer ganz klar die Aussage, frag nach, wie derjenige seinen Arbeitsalltag am besten gestalten möchte. Frag nach, welchen Hilfsmitteln er braucht. Braucht er vielleicht Teilzeit, vermehrt Homeoffice oder einen höhenverstellten Schreibtisch zum Beispiel. Und so kann man schon ein bisschen ungefähr herausbekommen, okay, welche Bedürfnisse hat derjenige oder diejenige.
Und kann man so dann auch die Ängste gleich aufbauen?
Genau, ja, es ist natürlich ein Ängste abbauen. Viele Menschen sind natürlich unsicher, wissen nicht ganz, wie sie das formulieren sollen. Und mit so einer Floskel, mit so einer Phrase kann man das immer ganz gut herbeiholen. Ja.
Wie wird das Programm eigentlich so finanziert?
Bei uns ist es so, dass die teilnehmenden Unternehmen, die bei uns beim Talentprogramm mitmachen, eine Startgebühr bezahlen. Und durch diese Startgebühr haben sie dann Zugang zu diesen Talents und zu den jeweiligen Veranstaltungen. Das heißt, für die Teilnehmerinnen, für die Studierenden zum Beispiel, ist es absolut kostenlos.
Okay. Frau Urbina, wie sind Sie denn zum Disability Talent Programm gekommen?
Ja, ich bekam die Möglichkeit über Internet. Ich hatte gerade damals meine Arbeit verlassen und ich war auf der Suche nach neuen Jobmöglichkeiten. Ich hatte eine kaufmännische Ausbildung und Erfahrung und da fragte ich ihn, ob es möglich sei, an dem Programm teilzunehmen. Er schrieb ja, das wäre möglich. Ich habe die richtigen Voraussetzungen, weil ich an der WU studiere. Also habe ich meine Bewerbung gesendet, Lebenslauf und alle meine Unterlagen gesendet. Und ungefähr im März habe ich die Antwort bekommen. Dann war ich dabei am Programm. Es gab viele, was ich kannte, weil ich habe auch Arbeit erfahren. Aber es gab auch vieles Neues, was ich wieder neu gelernt habe. Und ich habe auch andere Teilnehmer kennengelernt, mit anderen Arten von Behinderung, auch die, die meiner Behinderung ähnlich sind, eben schwerfällig, aber eben auch anders, trotzdem anders. Ich bin ein Lippenleser und komme eigentlich gut zurecht mit dem Lippenlesen. Doch das gilt nicht für alle anderen. Es gibt verschiedene Arten von Schwerhörigkeit. Jeder kommt anders zurecht. Die eine benutzen die Gebärdensprache, die andere verwenden weiß nicht, nur Lippen und so weiter. Ich kann beides. Also wenn ich es brauche, verwende ich das Gebärdensprache. Wenn ich es nicht brauche, kann ich auch Lippenlesen.
Welche Erfahrungen haben Sie denn in dem Programm gemacht?
Erfahrungen habe ich eine Menge gemacht. Also wie gesagt, ich lernte neue Sachen kennen. Dann mein Lebenslauf. Ich hatte gedacht, mein Lebenslauf sei okay, aber er programmiert ein bisschen anders und sah noch besser aus. Das hat mir wirklich gut gefallen, das Lebenslauf. Ja, also ich lernte viele Sachen.
Ich habe auch im Vorab schon erfahren, Sie haben erst eine Bäckerlehre begonnen und sind dann zur Raiffeisen Bank International gegangen.
Das ist richtig. Ich habe mit 15 Jahren eine Lehre gemacht. Mit 13, also 1998, da war ich 18, habe ich die Lehre abgeschlossen. Und erst, wie ich 30 war, noch einmal versucht, die Matura nachzuholen und weiterzumachen. Aufgrund der Marktwirtschaft. Also die Bäckerei war damals nicht mehr ein sicherer Beruf. Es kamen die Backjobs, die ganzen Sachen. Außerdem hat die Kinderbetreuung danach. Es waren viele Faktoren da, wo ich mir gedacht habe, ich wage einen neuen Weiterbildung weg. Ich ließ mich beraten bei der Wirtschaftskammer. Die sagte zu mir, ja, du hast eine abgeschlossene Lehre, du kannst dich weiterbilden. Entweder du machst die Berufsreifeprüfung oder du machst eine Zusatzausbildung als Konditorin oder als Meisterin. Wobei damals die Berufsreifeprüfung genauso ist wie eine Meisterprüfung. Es wäre für mich nicht anders gewesen. Ich entschied mich für die Berufsreifeprüfung, weil die mehr Möglichkeiten hatte. Ich konnte danach studieren, konnte danach alles Mögliche machen. Und aus diesem Grund machte ich die Matura in der Nacht und nach 4 Jahren eben entschied ich mich weiterzubilden mit dem Studium. Und so bin ich in den kaufmännischen Bereich gekommen. Mhm. Weil das war die Fachprüfung. Bei der Fachprüfung gibt es zwei. Man kann 2 Varianten wählen. Entweder nur Ernährung oder Ernährung und kaufmännisches und Management.
So, was genau sind denn jetzt Ihre Aufgaben bei der Raiffeisen Bank International?
Ja, ich gerade bei der Raiffeisen Bank. Ich denke, weil ich am Anfang bin, bin ich noch bei den Bilanzen. Ich tue die ganzen Bilanzen durchlesen. Also ich bekomme solche Annualreports von den Banken weltweit. Ich muss mich sie alle durchlesen, so 200 bis 300 Seiten auf Englisch, mal alles herausfiltern, die wichtigen Informationen von der Banken, wie Verdienen, Einkommen, ja, Bilanz und alles in das Excel-Programm eintragen, noch einmal neu bilanzieren, damit für die Raiffeisen Bank die Informationen richtig gestellt sind.
Wie sind denn Ihre Kollegen auf Sie zugegangen?
Am Anfang natürlich waren sie skeptisch. Sie haben sich gefragt, wie sie mit mir umgehen. Aber sie gemerkt haben, ich kann gut Lippen lesen und egal in welcher Sprache, haben sie sozusagen gesagt, okay, ist gut. Okay. Im Laufe der Zeit haben sie mich gern genommen. Also,
Und wie ist jetzt das Arbeitsklima so bei der Raiffeisen Bank?
Mein direkter Führungskraft, also der war von Anfang so positiv auf mich eingestellt. Also er hatte keine Bedenken, dass ich es schaffen würde. Der Direktor, der hatte natürlich ein bisschen Leiterbedenken, aber danach hat er gesagt, ja, es passt alles.
Jetzt mal eine Frage an Sie alle drei. Wie kann man denn die Vorteile, die es da gibt in diesem Bereich, generell abbauen bei den Menschen? Herr Neuherz, fangen wir bei Ihnen an.
Ich steige noch einmal ein, auch mit einer Ergänzungsantwort zu Ihrer Frage von vorhin an den Herrn Schörkhuber, woran es liegt, dass die Arbeitslosenzahl unter Menschen mit Behinderung wieder im Steigen begriffen sind und auch im Vorjahr nur leicht gesunken sind. Ich hätte noch einen Ergänzungsbefund. Das eine ist die Sicherheit und die Selbstsicherheit. Und ich denke mal, das trifft sehr gut auf jene zu, auch die gut qualifiziert sind, gut ausgebildet. Und da denke ich, ist das ein toller Ansatz, unter anderem mit dem Disability Talent Programm anzusetzen. Ich sehe es aber ein Stück weiter differenzierter, dass es da schon generelle Rahmenbedingungen gibt. Geht, warum die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderung noch weiterhin nicht im Sinken begriffen ist, obwohl sie im allgemeinen Bereich sinkt. Da geht es um Fragen wie nötige Unterstützungsleistungen, persönliche Assistenzleistungen, technische Hilfsmittel. Da geht es um die Frage der Grundqualifikation. Leider Gottes, wenn wir von Menschen mit Behinderung mit akademischem Abschluss sprechen, ist es ja noch die Ausnahme, wenn man sich die Arbeitslosenstatistik ein bisschen näher anschaut, geht es auch um viele Menschen, die eine Behinderung haben und gleichzeitig eine relativ geringe Formalqualifikation. Das heißt, wir müssen viel früher schon ansetzen im Bildungssystem. Das hängt auch damit zusammen, dass die Arbeitslosigkeit relativ hoch ist. Es braucht klare, gute, aufgreifbare finanzielle Anreize für Unternehmen, Menschen mit Behinderung anzustellen. Da gibt es eine Vielfalt. Mhm. Das wollte ich nur noch ergänzen, damit das nicht nur an den Menschen mit Behinderung behaftet bleibt, selbstsicherer aufzutreten. Da geht es schon um politische, rechtliche Rahmenbedingungen auch drumherum.
Ja, sehe ich auch so, ja.
Okay. Warum ist es eigentlich so, dass sehr viele Unternehmen lieber die Strafe bezahlen, statt dass sie die Quote erfüllen? Ist da die Strafe zu gering angesetzt oder müsste es ein bisschen mehr wehtun finanziell oder was müssen wir da machen?
Da gibt es vielfältige Analysen, auch aus meiner Sicht. Zum einen ist es so, wenn man auch wieder genauer drauf schaut, dass diese Ausgleichstaxe und die Einstellpflicht, also das bedeutet, pro 25 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen muss ich eine Person mit Behinderung anstellen, das betrifft ja nur einen kleinen Prozentsatz der Unternehmen. In Österreich haben wir kleinstrukturierte Wirtschaft, man spricht von etwa 3% der Unternehmen, die davon betroffen sind. Das ist das eine. Und anrechenbar auf diese Ausgleichstaxe sind auch nur jene Menschen, die als sogenannt begünstigt behindert gelten. Da gibt es ganz klare formale Voraussetzungen, um begünstigt behindert zu sein. Wenn man aber die Statistik anschaut, Behinderung bedeutet ja, dauerhaft eingeschränkt zu sein, um am Leben teilzuhaben. Da geht es um weit mehr Leute als jene, die diesen Begünstigungsschein haben. Das heißt, es ist dann mitunter für Unternehmen gar nicht so leicht, dann konkret eine Person zu finden, die begünstigt behindert ist, also die Formalvoraussetzung erfüllt und dann auch genau auf diesen Job passt. Das heißt, das Unternehmen müsste da Möglichkeiten und Wege finden, die Jobprofile einerseits zu erweitern und andererseits ist auch die Frage, ob diese Ausgleichstaxe in der Form, wie sie jetzt verwendet wird, das zielführende Instrument gibt. Da gibt es weitere Überlegungen, zum Beispiel von dieser 25er-Quote wegzugehen und zum Beispiel einen sogenannten Solidarbeitrag von allen Unternehmen einzuheben, aber dafür vernünftig zu fördern, einen vernünftigen Bonus zu geben, wenn man jemanden mit Behinderung beschäftigt. Das heißt, dass mehr Unternehmen einen Anreiz haben und nicht nur die 3%, die über die entsprechende Größe haben, eben.
Welche Unternehmen tun sich hier denn generell positiv hervor?
Positiv hervor tun sich vor allem beim Talentprogramm natürlich unsere teilnehmenden Unternehmen. Das sind, wie angesprochen, sehr große Unternehmen teilweise auch, die diese Ausgleichstaxe sozusagen erfüllen müssen. Aber bei uns ist es so, dass die Motivation der Unternehmen nicht unbedingt die Behinderung ist, sondern die wollen einfach einen neuen Talentpool erreichen, wollen neue akademische Menschen erreichen, als neue Arbeitskräfte erreichen. Und da ist sozusagen die Frage, okay, wie können wir die am besten bekommen? Und da ist natürlich das Talentprogramm eine gute Möglichkeit, um auch da auf Akademiker zuzugreifen.
Jetzt hätte ich eine Frage noch an Sie beide wieder. Das MyAbility-Programm ist ja für Akademiker speziell. Wie kann man denn jetzt Menschen mit Behinderung helfen, die keinen akademischen Abschluss haben und die auch gerne einen Job hätten?
Da bieten wir bei MyAbility zum Beispiel das Young Disability Talent Programm an. Da geht es wirklich dann um Schülerinnen und Schüler, die kurz vor der Lehre stehen, beziehungsweise auch überlegen, welche Lehre sie eingehen wollen, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen. Und da erkennen wir auch, okay, diese Menschen brauchen auch viel Unterstützung dahingehend, weil sie noch nicht so wirklich wissen, was sie machen wollen in ihrer Zukunft. Was auch in ihren Fähigkeiten liegt, wo ihre Talente sind. Und da unterstützen wir auch Schülerinnen und Schüler mit dem Young Disability Talent Programm dahingehend einen interessanten Weg einzuschlagen.
Und geht da wirklich jeder Lehrberuf oder ist es da auch manchmal auch so, dass man demjenigen dann halt sagen muss, wäre vielleicht besser, wenn du dir eine Alternative überlegst?
Genau, also man muss natürlich sagen, dass das realistisch auch sein muss, dass manche Lehrberufe einfach nicht funktionieren, nicht einfach gehen. Aber wir können dann natürlich Alternativvorschläge anbieten und dadurch, dass wir auch Schnupperpraktika sozusagen anbieten können mit den jeweiligen teilnehmenden Unternehmen, können wir dann sozusagen die alternativen Lehrwege auch darstellen.
Dann hätte ich noch eine Frage an Sie alle drei. Was würden Sie sich denn gerne wünschen? Wie soll sich die Situation in Zukunft entwickeln?
Ich ergänze noch ganz kurz auch zur vorigen Frage. Und zwar, unlängst war das Weltwirtschaftsforum in Davos und da ist eine Studie präsentiert worden, auch zu Erfolgsfaktoren bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Und das knüpft auch an dem an, was der Herr Schörkhuber gesagt hat. Und zwar, dass es ums Ausprobieren geht. Es geht darum, Praktika machen zu können, beispielsweise auszuprobieren. Das ist auch etwas, was über die Arbeitsassistenz, über die wir vorhin gesprochen haben, auch angeboten wird, Berufe auszuprobieren. auszuprobieren, zu erproben mit Unterstützung. Und da müssten wir noch ausweiten. Also das wären schon Möglichkeiten, dass der Zugang zum Beispiel zu Programmen, wie es vorhin beschrieben war, oder auch zur Arbeitsassistenz erweitert wird, dass die Möglichkeit, Praktika zu machen, erweitert wird, dass es ein Kennenlernen, ein gegenseitiges zwischen Bewerber mit Behinderung oder Bewerberin und einem Betrieb wird, ohne ein Risiko einzugehen, ohne finanzielle Verpflichtungen fürs Erste einzugehen, sondern einfach auszuprobieren, sich kennenzulernen. Und das ist die beste Variante, um Vorurteile abzubauen.
Frau Abiner, was würden Sie sich wünschen?
Ich denke, dass heutzutage ist dieses Programm, sei es Disability-Programm oder Arbeitsassistenten, beide wichtig sind für die Leute, die eine Behinderung haben, damit sie heute zurückkommen. Es geht nicht darum, dass man eine Arbeit bekommt und eine Arbeit kriegt, sondern es geht darum, dass auf beiden Seiten zusammenarbeiten. Der die Arbeit bekommt, seine ganze Kraft ansetzt, die Arbeit zu behalten, und auch der Arbeitgeber die Informationen hat, wie er am besten diese Person unterstützen kann. Und dafür braucht man eben beide Gruppen. Das ist
also, dass der Arbeitgeber auch weiß, was er machen muss. Und
genau. Ja. Und ich denke, Informationen sind hier sehr wichtig.
Herr Schalkofer.
Ich wünsche mir, dass die Menschen mehr miteinander offen und ehrlich untereinander kommunizieren, dass sie offen aufeinander zugehen und gemeinsam Wege erarbeiten.
Wunderbar, dann wir haben auch ein Publikumsmikrofon.
Grüß Gott, danke, Herr Peter. Meine Frage ist, welche Lösungsvorschläge haben Sie, wie motiviert man Firmen, Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen?
In unseren Analysen, wir unterscheiden zwei Varianten. Die eine Variante, da geht es um große Unternehmen, durchaus Konzerne, die in allem, was sie tun, sehr strategisch vorgehen. Da braucht es einen, wie man es so schön in der Managementsprache, einen Top-Down-Zugang. Das heißt, man beginnt beim Top-Management, man versucht zu überzeugen, dass das runterdekliniert, dann wird in alle Abteilungen, dass es zur Strategie wird, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Da kann man durchaus bei dem ansetzen, was der Kollege gesagt hat, man greift auf einen breiteren Talentepool zurück, weil die ganze Zeit wird davon gesprochen, es gibt einen Fachkräftemangel, einen Arbeitskräftemangel, und man kann nicht einerseits sagen Arbeitskräftemangel und andererseits ein Potenzial von 15-20% der Bevölkerung auszulassen, wenn man keine Menschen mit Behinderung beschäftigt. Das betrifft so die großen Unternehmen in unserer Analyse. Und dann gibt es die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die oft regional und lokal verankert sind, die sich durchaus sehr hervortun in der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Und da braucht es schlichtweg den persönlichen Zugang. Da braucht es das Informieren, da braucht es das Anklopfen bei diesen Unternehmen, sie zu informieren, dass da Bewerberinnen und Bewerber gibt, die eine Behinderung haben und gut geeignet werden, auch für bestimmte Stellen oder fürs Unternehmen. Und da muss man einfach schlichtweg, ich nenne es so, Klinken putzen auch bei den Unternehmen. Und was ich mir wünschen würde, wäre einfach, dass auch die diversen Unternehmensvertretungen auch intern das mehr zum Thema machen und kommunizieren, dass man auf Menschen mit Behinderung auch zugreift, wenn es um Bewerbungen geht.
Herr Schalkofer, möchten Sie noch was hinzufügen?
Genau, also wir haben auch noch die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dass wir die Menschen zusammenbringen. Das heißt, wir haben da Talents in eigener Sache, die eine Behinderung haben und die dann wirklich auch beim Unternehmen sozusagen vorsprechen und eine Station betreuen. Und Menschen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann wirklich mit dieser Person auch mal darüber sprechen, wie ist so der Arbeitsalltag, wie ist so das Privatleben, wie kommt man von A nach B. Einfach so Fragen auch stellen, die jedem sozusagen auch auf der Zunge brennen, aber wo man sich nicht ganz sicher ist, ob man das fragen kann. Ja? Und bei uns ist es dann eben so, ja, diese Fragen kann man gerne stellen. Die Menschen, die wir dabei unterstützen, sind ausgebildet dahingehend und die stehen Rede und Antwort diesbezüglich.
Ich kann nur ein Beispiel sagen aus meiner Erfahrung. Zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch, da wurde ich mir gefragt, Sie wollen in einem kaufmännischen Bereich arbeiten, wie wollen Sie telefonieren? Nun habe ich gesagt, ich trage ein CI, ich trage die ganze Audiolagung, ich kann telefonieren, aber eben nicht den ganzen Tag und nicht 8 Stunden. Ich kann so etwas, aber nicht immer. Und da hat es gepasst. Also man muss nicht argumentieren, man muss einfach so ehrlich wie möglich antworten und zugeben, das kann ich und das kann ich nicht.
Dann bedanke ich mich mal bei unseren Gästen heute. War wirklich wunderbar, Sie alle hier zu haben. Und zum Abschluss hören wir jetzt noch Walk the Line von Johnny Cash. Ich verabschiede mich mal am Mikrofon. Sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the